Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und heute gibt es eine Sonderfolge von Entscheider treffen Haider. Denn ich war auf dem Mobilitätskongress High Mobility in Hamburg eingeladen, als Moderator eine Podiumsdiskussion zu leiten zum Thema EM und zum Thema Verkehrsströme bei einer EM. Und das war total interessant. Da war zu Gast Tobias Blitschek von der Universität Hamburg, der sich mit diesen Mobilitätsströmen schon bei der WM in Katar beschäftigt hat. Und es war da Erik Huwer, der Vorstand, einer der Vorstände des HSV. Und wir haben darüber gesprochen, wie man eigentlich so Fußballspiele ökologischer machen kann und auch weniger nervig für alle die, die anreisen, und warum das gerade beim HSV besonders schwierig ist, weil es eben viele Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, mit dem Auto zum Stadion, zum Volksparkstadion zu kommen. Und wie man das ändern kann, wie gesagt, darüber haben wir gesprochen. Ganz interessant, hört ihr mal rein, hoffentlich. Viel Spaß jetzt mit Erik Huwer und Tobias Blitschek.
Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Im vergangenen Jahr war ich hier mit Vincent Weiß, haben wir einen Podcast aufgenommen. Einer der Podcasts, der am allermeisten gehört worden ist in dem Jahr. Ich glaube, weit über 200.000 Mal. Das gilt es also zu schlagen. Ich wurde gebeten, nochmal zu sagen, dass eben tatsächlich dieses Gespräch, was wir hier führen, auch als Podcast veröffentlicht wird. Also alles, was wir jetzt sagen, ist einfach gesagt und kann nicht zurückgenommen werden, vielmehr. Fangen wir erstmal an mit der EM in Hamburg. Das Hamburger Abendblatt hat in der vergangenen Woche dann oder vor 10 Tagen erstaunt berichtet, bei der EM gibt es diesmal keine Parkplätze. Und ich bin dann tatsächlich vor 2-3 Tagen mal vorbeigefahren, das Stadion schon schön geschmückt, schön in EM-Farben, aber eigentlich unvorstellbar, wie geht ein Spiel, zu dem ja auch 57.000 Leute gehen, ohne Parkplätze?
Ja, das fragen wir uns auch. wir sind gespannt. Die Information ist richtig. Von meiner Seite moin und herzlichen Dank, dass ich auch hier auf der Bühne sprechen darf, Hans. Es ist was ganz Neues für uns. Das Volksparkstadion, wir haben mal das Stadion gebaut. Damals hatten wir 10.000 Parkplätze. Es sind jetzt ein paar weniger geworden.
Wie viel sind es jetzt? 5.000?
Ja, es waren dann 7.500 und dann gab es ein paar übergeordnete, nachvollziehbare Gründe, warum man die Kapazität weiter reduziert haben. Wir haben eine große Parkplatzfläche, die Parkplatzfläche Braun, aufgrund damals der Flüchtlingsunterkünfte. Jetzt haben wir da eine Baustelleneinrichtung für den Autobahndeckel untergebracht, sodass sich die Parkplätze von 7.500 auf 5.000 reduziert haben. Das ist für uns schon ehrlicherweise eine besondere Herausforderung am Spieltag mit bei unserer Stadionkapazität von 57.000 Menschen. Und die UEFA hat dann aus Gründen, auch in dem Kontext dieser Parkplatzfläche, entscheiden müssen fast schon, weil sie nochmal eine andere Infrastruktur mitbringt, die weitere Parkplatzfläche wegräumt, dass man sich dazu entschieden hat, ohne Parkplätze zu agieren. Und das ist eine besondere Herausforderung an dem Standort, wie wir alle hier in Hamburg wissen, weil wir jetzt keine U-Bahn direkt vor der Tür haben, noch nicht. Und dieses Verkehrskonzept werden wir uns mit großer Spannung ansehen. Wir sind da quasi auf dem Beifahrersitz, unterstützen nach bestem Wissen und nach allen Kräften. Aber es wird so sein, dass die Menschen nach Stelling, nach Eidelstedt mit der S-Bahn wahrscheinlich kommen werden. Ich gehe davon aus, dass es jetzt keine routinierten Anfahrtswege gibt. Die Menschen kommen aus den Niederlanden, aus Polen, aus Tschechien. Und dann geht's über Park-and-Ride-Lösungen, Fahrradlösungen, zu Fuß. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Und dann schauen wir uns an, wie wir das hinbekommen.
Taxen und Moja sind erlaubt. Die dürfen bis zum Stadion fahren? Auch nicht.
Nein, es gibt einen Drop-off-Point am Montblanc-Haus. Also von da aus sind es noch ein paar Meter. Natürlich Menschen mit inklusiven Themen, mit Mobilitätsschwierigkeiten, die bekommen einen Parkplatz. Ehrlicherweise auch angesichts der Preise bekommen auch VIP-Gäste von der UEFA ein VIP-Ticket. Also ein paar Parkplätze gibt's dann am Volksparkstadion noch. Aber ansonsten bis zum Stadion fahren kann man nicht. Die Silvesterallee, die den meisten wahrscheinlich bekannt sein wird, das wird eine Fußgängerzone. Also da können sie gar nicht mit dem Auto hin. Auch aus sicherheitstechnischen Gründen hat man eigentlich einen gewissen Traffic Parameter, also ein Inner Cycle abgeschlossen. Und in dem Bereich kommen Sie ohne Parkschein, kommen Sie gar nicht weiter.
Fragen wir mal den Experten, ist das sinnvoll angesichts der Probleme, die es ja gibt, dass ganz viele Menschen zu einer ganz bestimmten Zeit zu einem ganz bestimmten Ort wollen? Kann das funktionieren in Hamburg? Haben Sie sich das schon mal angeguckt?
Für Hamburg konkret haben wir uns das gar nicht angeguckt. Aber es birgt natürlich große Schwierigkeiten, wenn viele Menschen auf einmal kommen wollen. Und auch in Katar hatten wir ja das Problem, dass dort halt viele Menschen zu den Stadien wollten. Und das macht natürlich Sinn, dass man nach Möglichkeit versucht, das Ganze zu entzerren, so gut es geht. Ja, also in Katar zog gut, dass man sagt, man kann vielleicht Alkohol früher ausschenken, dann kommen die Leute vielleicht auch früher zum Stadion, um dort irgendwas zu trinken. Aber man muss da schon schauen, wie man die Leute da wirklich entzerrt hinbekommt. Weil wenn alle auf einmal kommen, und gerade wenn die Parkplätze nicht erlaubt sind und die S-Bahn und die U-Bahn das einzige Transportmittel sind, um in die Nähe zu kommen, kann das schon kompliziert werden.
Muss man nicht auch aufpassen, dass bestimmte Fangruppen dann nicht zu früh in vollen S-Bahn, U-Bahn, Shuttlebussen aufeinandertreffen? Weil das ist ja auch ein Risiko, wo es zu Dingen kommen kann, die man lieber nicht so gern möchte.
Ja, vollkommen richtig.
Wie macht man das in so einem Fall? Was passiert jetzt bei der EM da?
Die Frage kann ich weitergeben.
Unser Thema, ne? Das ist das Thema der Euro GmbH 2024.
Ja. Ja, ich glaube, wenn ich auf die Paarungen schaue, antizipiere ich keine Derby-ähnlichen Zustände. Also ich glaube, das Thema Fantrennung können wir in dem Kontext ein bisschen entspannter angehen. Tatsächlich ist das Stadion auch 3 Stunden vor Öffnung schon zugänglich.
Sonst 2 Stunden vorher, oder?
Sonst 2 Stunden bei uns, ja. Das Thema Alkohol als Incentivierung nehmen wir mal mit. Finde ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Inwiefern sich die UEFA da über Fantrennungsmomente Gedanken gemacht hat, haben sie uns gar nicht teilhaben lassen. Aber aus meiner persönlichen Sicht auf die Paarung, zumindest mal in Hamburg, antizipiere ich da keine Probleme und Schwierigkeiten.
Ist diese Variante, dass man mit einem Ticket einen Slot zum Anreisen kriegt, ist das nicht eigentlich eine gute Variante, dass man sagt, okay, nehmen wir mal an, wenn du bereit bist, ein bisschen mehr für das Ticket zu bezahlen, dann kannst du auch ein bisschen später kommen. Und wenn du ein bisschen früher kommst, dann ist das Ticket vielleicht sogar billiger. So könnte man die Ströme ja auch entlasten.
Ja, also vollkommen richtig. Man kann ja relativ viele verschiedene Ansätze sich überlegen, wie man die Leute vielleicht dazu incentivieren kann, früher zu kommen. Das kann man ja auch sein, indem man irgendwelche Goodies ausgibt. Wenn Leute da 2 Stunden vorher da sind, kriegen sie irgendwie ein Trikot umsonst oder sowas. Da kann man da ganz viele verschiedene Konstellationen durchspielen. Aber was natürlich auch gut möglich ist und was auch in Katar beispielsweise mit gemacht wurde, ist so eine App, in der man eine Live-Auslastung sieht, wie die einzelnen Verkehrsmittel gerade auch ausgelastet sind, um daraufhin dann natürlich auch die Nachfrage von den Leuten zu steuern.
Gibt es so eine App schon für HSV-Heimspiele?
Für die UEFA-EM-Spiele wird es eine Application-Lösung geben, die zumindest mal die Steuerung in Richtung der Drehkreuze versucht ein Stück weit zu beeinflussen. Dass man merkt, dass man eine Info bekommt, das Drehkreuz ist jetzt überlastet, geh jetzt mal, weil die Stadionfläche ist ja auch per se schon relativ groß. Und das schauen wir uns mit einem besonderen Interesse in der Tat an. Ja.
Was Sie natürlich jetzt alle fragen, EM in Hamburg, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das sicherlich gut gehen. Ist das ein Modell auch dann für die letzte Zweitligasaison im nächsten Jahr?
Was genau jetzt?
Keine Parkplätze.
Nein, ist kein Modell für uns. Ja, also für uns, wir schauen uns das mit großem Interesse an, insbesondere die App-Lösung, insbesondere das Thema digitale Slots und ob das jetzt mit einem Aufpreis verbunden ist angesichts unserer Ticketpreisdiskussion und unseres sehr sensiblen Umgangs mit dem Thema, sehe ich das jetzt ein bisschen kritischer. Aber klar ist doch, dass wir auch von der EM lernen wollen. Uns muss aber bewusst sein, wir haben ein anderes Publikum. Wir werden bei der EM Menschen aus den Niederlanden, aus Polen anreisen sehen. Die sind mit den Anfahrtswegen nicht vertraut. Die haben in aller Regel ihr Auto nicht dabei. Die werden auf Taxen, auf Moja, auf Park-and-Ride-Lösungen umsatteln. Bei unserem Publikum ist das definitiv ein bisschen schwieriger. 40% der Menschen kommen eben nicht aus Hamburg, kommen aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, kommen dann jetzt auch nicht unbedingt aus Hannover oder aus Kiel, sondern haben dann schon Schwierigkeiten bei ihrer persönlichen ÖPNV-Anbindung. Und den Menschen zu sagen, du darfst jetzt nicht mit dem Auto anreisen, halte ich jetzt für keine nachhaltige Strategie, um das Problem Verkehrsaufkommen zu lösen. Wir versuchen damit anderen Themen zu incentivieren und beispielsweise, das ist ein guter Punkt, mit Goodies dazu zu appellieren, gemeinsam anzureisen. Beispielsweise, was wir vermeiden wollen, ist, dass ein Mensch in einem Auto sitzt, sondern dass das Auto voll ist, dass wir unterstützen bei Buslösungen, wir unterstützen auch Menschen, die mit dem Fahrrad kommen wollen, wir unterstützen den öffentlichen Nahverkehr, wünschen uns da auch eine Ausweitung der Kapazitäten. Wir bezahlen alleine eine hohe sechsstellige Summe dafür, dass das ÖPNV-Ticket inkludiert ist bei unserem Ticket, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wir möchten die Menschen in den ÖPNV und den öffentlichen Verkehr bringen. Für uns die Challenge am Volksparkstadion ist der letzte Kilometer. Ja. Also von Stelling zum Stadion und alles, was damit verbunden ist.
Da fragt man sich ja, kurzfristig kann man das nicht lösen, indem man da eine S-Bahn baut und eine Zusehstation. Aber kurzfristig könnte man ja gefühlt doch viel mehr Shuttlebusse einsetzen. Oder den Takt noch weiter verdichten, vorher anfangen, später. Warum wird das nicht gemacht? Weil einfach das Personal nicht da ist, die Busse nicht da sind, weil es zu teuer wird?
Ja, die Frage stellen wir uns auch. Also deswegen schauen wir uns das jetzt bei der UEFA ganz genau an, wie da die Kapazitätssteuerung ist, ob das dann auch einen Mehreffekt hat, ob es dann auch mehr bringt. Weniger die Shuttlebusse, weil es auch nochmal zur Klarheit, es gibt keine Shuttlebusse. Wir bieten die Shuttlebusse an unserem Spieltagsbetrieb an, von Stelling, von Eidelstedt. Das wird es bei der Euro nicht geben. Dementsprechend werden die Kapazitäten der S-Bahn hochgeschraubt werden müssen. Und den Effekt, ob der dann positiv oder ohne Effekt ist, das schauen wir uns dann
ganz an. Aber nochmal, dass man das versteht. Das heißt, es geht gar nicht anders. Die Leute werden, könnte ja sein, dass es auch mal regnet, die Leute werden zu Fuß gehen müssen. Es gibt keinen einzigen Shuttlebus auch nicht bei der EM.
Korrekt.
Oha. Warum? Weil der Shuttlebus ist ja was anderes als ein PKW. Ist das sinnvoll, das so zu planen, dass man sagt, okay, die letzte Meile, den letzten Kilometer müsst ihr zu Fuß gehen? Das entzerrt die Mengen natürlich so ein bisschen, aber.
Ja, also es kann natürlich auch mal zu Problemen führen. Also wir hatten es quasi in Katar gesehen. Da wurden Shuttlebusse angeboten und da wurde die U-Bahn-Linie angeboten und dann hatten die Shuttlebusse am Ende aber auch noch so einen 50-minütigen Fußweg zum Stadion selber. Man hat halt erwartet, dass man so eine schöne Auslastung kriegt. Die Hälfte fährt U-Bahn, die Hälfte nimmt den Shuttlebus. In der Simulation und auch in der Realität sieht das natürlich dann ganz anders aus, weil die Menschen, die wissen ja auch irgendwie, wie diese verschiedenen Verkehrsmodi zu nehmen sind und wie lange sie da ungefähr warten müssen und entscheiden sich auf der Basis natürlich auch unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt hier in dem Fall gar keine Option habe und man in der immer zu Fuß gehen muss, dann ist das vielleicht auch egal.
Wie kriegt man das denn perspektivisch? Also die Stadt hat ein Interesse daran, dass möglichst viele Leute ohne PKW zum Stadion fahren. Das versteht man auch. Das ist ein großer CO2-Ausstoß, der da entsteht. Der HSV hat letztendlich auch ein Interesse daran, weil das zu planen, die Parkplätze offen zu halten, das Personal dazu haben. Die Autofahrer haben Interesse daran, ist nicht ganz billig, kostet jetzt auch schon 9 Euro so ein Parkticket. Und wenn man so wie ich neulich Pech hat, dann ist man ganz, ganz, ganz am Ende des Volksparks und ist dann erst im Stadion, wenn praktisch die ersten 3 Tore schon gefallen sind. So viel gab es dann nicht in dem Spiel, in dem ich war. Doch, es gab 3 Tore tatsächlich. Ist dann auch ärgerlich. Was kann denn eine Lösung sein?
Ja, ich nehme mit das Thema Alkohol. Das nehme ich mit in die internen Meetings. Natürlich ist ein Ansinnen von uns, die Menschen früher zum Volksparkstadion zu bringen, um das Thema zu entzerren.
Also 3 Stunden vorher schon öffnen.
Ja, ob das dann auch in der Verhältnismäßigkeit steht, müssen wir uns mal ansehen. Also wir öffnen schon eine halbe Stunde früher als die meisten Wettbewerber. Mhm. Das versuchen wir da schon zu incentivieren. Aber das Thema ist klar. Also uns im Bereich Profifußball, das haben wir nicht exklusiv, sondern das Thema der Scope 3 Emissionen ist das Thema Fanmobilität. Ja. Sowohl bei den Heimspielen als auch bei den Auswärtsspielen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich löse das Problem des zu hohen Verkehrsaufkommens, indem ich den Menschen so unattraktiv wie möglich mache, zum Stadion zu kommen. Manchmal hat man das Gefühl, das wird auch so gemacht.
Ja, da sind wir
das
schon
ist
auf
jetzt
guten Weg, ja.
Nicht so unser ideologischer Ansatz und natürlich auch nicht in unserem Interesse, weil ich spreche ja nicht nur fürs Volksparkstadion, sondern auch für die Barclaycard Arena, wo ganz tolle Konzerte stattfinden. Bei uns kommt dann auch mal Taylor Swift vorbei. Also wirklich auch Veranstaltungen, abgesehen von dem tollen Zweitligafußball, den wir jetzt nochmal anbieten, gibt's da auch auf Top-Niveau ein paar ganz gute Highlights für die Stadt. Und Unser Ansinnen ist da dahingehend, dass wir die Leute incentivieren wollen, zu uns zu kommen, aber auf nachhaltige Art und Weise. Da geht es darum, um Verkehrssteuerung beispielsweise. Wie steuert man die Fahrbahn? Man kann beispielsweise vorm Spiel die Spur, die vom Stadion wegführt, die 2 Stunden vorher, dass man die umwidmet, weil die ist gefühlt immer leer. Ist eigentlich eine simple Geschichte, versuchen wir relativ lange schon drauf einzuwirken.
Gute Idee, warum wird's nicht gemacht?
Bin ich der falsche Ansprechpartner, aber vielleicht finden wir heute noch jemanden. Aber das sind so Themen, die aus unserer Sicht relativ simpel sind. Park-and-Ride-Lösungen. Carsharing-Modelle, wir sprechen auch mit Partnern, Ausbau von Fahrradinfrastruktur, aber auch Ausbau der Anfahrtswege des letzten Kilometers. Wir brauchen am Ende des Tages dafür allerdings die Stadt, damit die Familie sicher mit dem Fahrrad durch den Volkspark fahren kann, brauchen wir eine bessere Beleuchtung, wir brauchen bessere Fahrradwege, ohne gleichzeitig wieder Anfahrtswege auch für Kfz und für Shuttle-Lösungen zu kappen, weil für uns unsere Rückmeldung im Volksparkstadion, aber auch in der Barclaycard Arena ist so, dass die Leute sagen, so ähnlich wie Sie es angeteasert haben, ich würde gern kommen, aber die Anfahrt ist mir zu beschwerlich. Mhm. Und das kann es am Ende des Tages nicht sein. Wir verwalten da hinsichtlich der Parkplatzflächen schon den Mangel. Wir waren bereit, diese Parkplatzfläche zur Verfügung zu stellen, aber 5.000 Parkplätze sind schon mal zu gering. Und eine Strategie, dass ich jetzt die Emissionen senke, indem ich dieses Angebot so unattraktiv wie möglich gestalte, ist aus meiner Sicht dann ein Stück weit zu kurz
gekommen. Wie viele Leute kommen denn mit dem Auto? Kann man das sagen? Sind das dann 6.000, 7.000 Autos, die kommen bei so einem Heimspiel?
5.000 Parkplätze.
Okay, aber
die sind voll. Also
die sind voll und drumherum sieht man dann ja auch. Drumherum sieht man ja auch Menschen, die ihre Flächen vermieten, die eigene Grundstücke vermieten, wo man auf Gewerbeflächen drauffahren kann. Es soll da auch Parkhäuser geben, habe ich gehört, die aber nicht öffnen dürfen, interessanterweise.
Korrekt.
Weil es, warum nicht? Also tatsächlich ist es, Otto Dörner betreibt da ein Parkhaus, ja, das in der Woche ganz normal geöffnet ist.
Ja.
Und warum nicht bei Heimspielen? Auch, ja. Das ist Bürokratieabbau, wie er von vielen versprochen wird. E-Autos können hier, wenn ich ein E-Auto habe, kann ich hier in der Stadt überall kostenlos parken. Wird das auch dass man sagt, wenn du mit einem E-Auto ankommst, dann zahlst du für dein, ginge das, wenn man sagen könnte, dann zahlst du für deinen Parkplatz nichts?
Ja, das ist auch ein Modell, über das wir nachdenken oder versuchen zu incentivieren. Wir bauen mit unserem Partner, der erfreulicherweise auch Partner der Messe hier ist, Shell, deswegen bin ich, glaube ich, befugt, ihn zu nennen, arbeiten wir gerade dabei, die Ladeinfrastruktur bei uns auszubauen, sind da aber erst in den ersten Schritten. Also bei den Massen von Menschen, über die wir sprechen, brauchen wir da schon erhebliche Investments. Und es geht dann halt drum, zu sagen, Mensch, wenn ihr mit mehreren Leuten im E-Auto kommt, das incentivieren wir durch. Genau. Freies Parken, vergünstigtes Parken, nahegelegeneres Parken.
Aber das könnte man ja sofort machen. Man könnte sofort machen, also wenn wir sehen, im Auto sind 5 Leute, dann kostet das Ticket nicht 9 Euro, sondern 5 Euro. Und wenn ihr dann noch ein E-Auto habt, zahlt ihr 2 Euro. Und keine Ahnung, wenn ihr jedes Mal kommt, gibt's noch ein Bier extra. Ich hab sowas ist denkbar.
Absolut, absolut. Also das Thema Fanmobilität ist unser Diskussionsthema bei all unseren Nachhaltigkeitsthemen. Und das betrifft uns ja auch bei den Auswärtsfahrten. Also wir fahren nach Düsseldorf, da kommen 20.000 HSV-Fans mit, die jetzt alle in Autos zu packen, wird auch unangenehm. Nicht kommen ist auch keine Alternative. Deswegen bieten wir dann Sonderzüge an. Die werden auch sehr, sehr gut angenommen. Das muss man aber auch wollen. So ein Sonderzug, da spielt ihr Incentivierungsmodell dann auch wieder eine große Rolle. Aber es geht darum, halt viele Menschen auf nachhaltige Art und Weise von A nach B zu bringen.
Was wäre denn aber tatsächlich, wenn wir hätten jetzt gerade ein Stadion gebaut und wir müssen uns überlegen, wie wäre die optimale Anbindung? Und man würde sich vorstellen, das kriegt man in 2 Jahren hin. Also komplette Utopie gerade. Aber was wäre das die optimale Lösung für so eine, ist ja eine Mehrarenenanlage. Wir reden ja nicht mehr darüber, wie früher, da geht's alle 2 Wochen mal ein Heimspiel, sondern ehrlich gesagt ist da ja nahezu jeden Tag was los. Und da haben wir vorhin schon besprochen, der Volkspark ist eigentlich auch ein schöner Park, da könnte man auch mal gerne hinfahren, wenn man da hinkäme. Was wäre die optimale Lösung?
Eine super Lösung wäre natürlich, wenn man mit den U-Bahnen direkt nah dran könnte, viel Fläche hätte, um die Leute dann vor Ort auch sicher ins Stadion zu geleiten und am Ende auch wieder sicher rauszugeleiten. Und dass man diese U-Bahn natürlich in einem sehr, sehr hohen Takt fahren kann. Also eine sehr, sehr gute Verkehrsanbindung vom öffentlichen Nahverkehr würde da natürlich sehr viel helfen.
Und dann stellen wir fest, selbst wenn man das jetzt heute beschließen würde, wäre das in 10, 15, ich weiß nicht wie viel Jahren, Übergangsphase sind all diese Modelle, die Herr Huwe eben schon genannt hat, ne? Also man muss die Leute, muss den Leuten Anreize bieten, sich irgendwie Gedanken zu machen, kann ich Gruppen bilden, kann ich mit dem E-Auto kommen, was auch immer. Kann ich früher kommen, kann ich später fahren?
Ja, also wir, sagen wir aus dem wissenschaftlichen Bereich, wir schätzen dann so Nutzenfunktionen für die Menschen, die halt in Abhängigkeit von vielen Faktoren dann quasi diese Modal Choice mit beeinflussen. Und da kann man mit relativ simplen Analysen und Umfragen dann auch schon rausfinden, wie man die Leute incentivieren könnte, vielleicht auf, sagen wir mal, möglichst einfache oder günstige Art und Weise vielleicht auch das Verkehrsmittel wechseln zu lassen oder vielleicht auch früher anzureisen.
Wie läuft das denn tatsächlich praktisch ab? Also sitzt der HSV jetzt permanent mit Vertretern der Stadt, mit Vertretern der Verkehrsbehörden zusammen? Da gibt es sicherlich einen Ansprechpartner und sagt, wie können wir das entzerren? Wie können wir insbesondere an Tagen, wo im Volksparkstadion gespielt wird und in der Barclays Arena gespielt wird, wo dann also nicht 57.000 Leute da sind, sondern, naja, in der Spitze fast 70.000 Leute. Wie kriegen wir das hin? Wie funktioniert das praktisch?
Das ist die ideale Welt. Wir hätten einen Ansprechpartner. Das ist aber nicht die Realität. Sondern wir haben unterschiedliche Ansprechpartner und diese Koordination der Kommunikation stellt uns auch vor das ein oder andere Problem. Ein Beispiel, wir haben jetzt in der Setup-Phase der Umbaumaßnahmen des Stadions wurde die Straßenoberfläche umgebaut. Das hat in den Anfahrtswegen hat uns das oder die UEFA vor erhebliche Probleme gestellt, dass da quasi jetzt unmittelbar vor Beginn des ersten Spiels den ganzen LKWs, die dahin hin müssen, dass wilde Verkehrssituationen entstanden sind. Die Baustellensituation da rund um die Schnakenburger Allee war für uns sehr, sehr ungünstig. Aber das ist unser Zielbild, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Themen, eine klimafreundlichere, eine sozialere, eine inklusivere Verkehrspolitik dann gemeinsam mit einem Ansprechpartner von der Stadt besprechen können. Die tun ihr Bestes, das nehmen wir wahr, aber die Strategie, wie wir die Menschen dazu incentivieren und ihnen nicht verbieten, zu uns zu kommen, da liegen gerade noch unterschiedliche Herangehensweisen
auf. Nochmal, aber dass ich es richtig verstehe. Also die Stadt hat da jetzt eine Baustelle eingerichtet, aber bei der Stadt müsste man ja auch gehört haben, dass Fußball-EM ist, auch in Hamburg. Aber offensichtlich der Kollege dann nicht, der da... Wie läuft das bei Konzerten? Also setzt man sich einmal im Jahr hin mit der Barclays Arena und sagt, guck mal, an dem Tag spielen wir, keine Ahnung, da haben wir das Spiel gegen den FC St. Pauli, was es ja nun nächste Saison nicht geben wird, aber das Spiel gegen den FC St. Pauli, da wäre es gut, wenn jetzt nicht gegenüber gerade Metallica wäre oder ich weiß nicht was. Gibt es diese Absprache mit Barclays HSV?
Die Absprache gibt es mit der Polizei Hamburg. Also das Derby ist natürlich ein sehr neuralgischer Punkt. Ich würde mir auch wünschen, dass die DFL beim nächsten Mal, dann im übernächsten Jahr oder das Jahr darauf, vielleicht es nicht an den dritt- oder viertletzten Spieltag legt, weil das hat beide Clubs vor besondere Herausforderungen gestellt. Und die Polizei schaut sich dann halt an, was für eine Veranstaltung ist in der Barclaycard Arena, was ist drumherum, rund um den 1. Mai wäre vielleicht auch ein Stück weit unglücklich. Also das ist eher dann ein Thema für die Sicherheitsbehörden.
Aber nochmal mit den Konzertveranstaltern, die fragen nicht mal nach und sagen, wann spielt der HSV? Dann, wenn wir die Variante haben, machen wir das Konzert Sonnabend oder Sonntag, dass man sagt, okay, wir machen es an dem Tag, an dem der HSV nicht spielt, weil man davon ausgehen kann, ich glaube, Durchschnitt tatsächlich HSV, 56.000 Zuschauer. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass das Stadion immer voll ist, egal gegen wen der HSV spielt.
Erfreulicherweise ist das so. Also wir haben tatsächlich, die Randnotiz sei erlaubt, wir haben dieses Jahr unseren Vereinsrekord, was das Zuschaueraufkommen anbelangt, gebrochen. Und das bei einem Club, der, wie Sie wissen, dann auch schon mal tatsächlich sportlich auch besser abgeschnitten hat als letzte Saison.
Und man muss das auch mal einschätzen, wo ist das im europaweiten Vergleich? Das staut man ja immer, da gehört der HSV eben nicht in die zweite Liga.
Nein, im europaweiten Vergleich mit unserem Zuschauerschnitt sind wir Top 15, Top 16. Das ist ganz erfreulich. Die Themen, die wir anstoßen, werden angenommen. Die Menschen kommen sehr, sehr gerne zu unserem Stadion, trotz der Verkehrssituation. Aber als Feedback, wir befragen ja, neudeutsch würde man sagen, man macht Kundenbefragung. Bei uns ist es eher die Familie zu fragen, die Fans zu befragen. Und der Nummer 1 Painspot ist immer die Anreise. Früher waren es die Sanitäreinrichtungen, das haben wir jetzt gelöst im Rahmen der Umbaumaßnahmen. Wir haben ja 28 Millionen Euro in das Stadion investiert, damit wir jetzt auch Europa ready sind. Jetzt ist es das Thema Mobilität und nicht nur um die Bedürfnisse unserer Fans zu befriedigen, sondern auch das Thema klimafreundliche Verkehrsaufkommenssteuerung liegt uns am Herzen. Für uns ist es aber ein essentieller Bestandteil, dass wir weiterhin Lösungen mit Kfz denken, allerdings mit den entsprechenden Incentivierungen und Steuerungen.
Ja, und es ändert ja auch nichts daran, also das ist natürlich ökologisch, es ist gut, wenn die Leute mit dem E-Auto kommen. Das Problem mit den langen Wartezeiten, mit der langen Anreise. Gibt es Erkenntnisse, wie lange man im Schnitt braucht, um ins Stadion zu kommen? Gibt es da Befragungen?
Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also je nachdem, wo sie parken, ist schon mal das erste Thema. Ob sie dann mit dem Fahrrad, ist wahrscheinlich der schnellste Weg. Im Sommer versuche ich das auch ab und an zu nutzen. Ist je nachdem, wo sie dann wohnen und wie die Anbindung ist. Vor allen Dingen nach dem Spiel aus dem Stadion rauszukommen. Manchmal heißt es, die Menschen verlassen schon das Stadion, sie sind unzufrieden mit dem Spiel. Nee, die wollen nicht 2 Stunden auf dem Parkplatz warten. Und das kann ich dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Also die Anreisedauer ist sehr, sehr unterschiedlich. Im Moment haben wir durchaus schon noch 40% der Menschen, die mit dem Auto kommen. Wir versuchen gerade die Quote ÖPNV und Fernverkehr zu erhöhen, insbesondere mit den Shuttle-Lösungen. Mhm. Mit dem Fahrrad kommen bis jetzt einfach noch zu wenig. Das sind leider nur 5%. Und auch da versuchen wir gemeinsam mit der Stadt.
Immerhin, 5% der Leute kommen mit dem Fahrrad. Ist es eine Möglichkeit, diesen letzten Kilometer, wenn es da so eine Art, wie im Flughafen, so eine lange Rolltreppe gäbe, die überdacht ist und so, das würde ja auch die Ströme beschleunigen, oder ist das Quatsch?
Durchaus möglich, aber das könnte man gut untersuchen, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen.
Und es müsste immer einer bezahlen. Wie viel Kosten entstehen dem HSV für all diese Sachen, die mit Mobilität zusammenhängen? Weil das sind ja durchaus dann, also habe ich jetzt gelernt, die Shuttlebusse kommen nicht von der Stadt, sondern die Shuttlebusse zahlt der HSV.
Korrekt, ja. Ja, das ist eine hohe 6-stellige Summe.
Im Jahr.
Mhm. Ja, die wir quasi dafür zahlen, dass sie mit dem HSV-Ticket, also falls sie ein Ticket bei uns kaufen, an dem Tag dürfen sie durch die Metropolregion frei verfügen, unabhängig davon, dass jetzt auch viele Menschen das Deutschland-Ticket haben. Das ist auch eine Entwicklung, die uns in die Karten spielt. Aber es gibt dann auch noch ein paar indirekte Faktoren, insbesondere was die Reduktion der Scope-3-Emissionen dann halt eben anbelangt.
Und dann also, sie zahlen dann für das Ticket und dann bezahlen sie nochmal für die Busse, weil ich dachte sonst, für das Ticket, damit die Leute mit der S-Bahn fahren können.
Exakt.
Genau. Und die Busse kommen extra nochmal oben drauf.
Genau, im Ticketpreis ist ÖPNV-Nutzung, Shuttlebus-Nutzung inkludiert. Im Shuttlebus die Tickets zu kontrollieren oder die Menschen dazu anzuhalten, nochmal ein Ticket zu ziehen, ist auch praktisch relativ anspruchsvoll.
Mich würde jetzt auch interessieren, wie attraktiv ist das für den HSV jetzt für 5, das ist ja das Stadion des Vereins, für 5-mal das an die UEFA zu vermieten. Ich habe jetzt gelernt, in anderen Städten, wenn man da Veranstaltungen macht, wo man denkt, oh, tolle Veranstaltung und so, dann sagt die UEFA, ja, wir freuen uns, dass sie die Veranstaltung machen, das bezahlen sie aber bitte auch selber, Stadt Frankfurt, Stadt wer auch immer. Der HSV kriegt hoffentlich sicherlich irgendeine Art Miete oder hat das für die Dauer an die UEFA vermietet, das gesamte Stadion?
Korrekt.
Und lohnt sich das? Darf man das sagen, was es ist? Nee.
Also wir bekommen eine übliche Miete für solche Großveranstaltungen. Pro Spiel können Sie da eine 6-stellige Summe rechnen. Ob das jetzt eine hohe oder niedrige ist, überlasse ich Ihrer Fantasie, sodass es sich bei 5 Spielen auf eine Summe summiert, die in einem einstelligen Millionenbereich liegt. Jetzt fragt man sich, rechnet sich das? Also für uns, wir haben diese Entscheidung der EM 2024 in aller Deutlichkeit aus einer emotionalen Verantwortung auch für den Fußball, aber auch für die Stadt Hamburg möglich gemacht. Also irgendwann hat jemand mal gesagt, sag mal, du steckst hier 27, 28 Millionen Euro ins Stadion, kriegst ein paar Millionen Miete, hast den ganzen Aufwand, musst dann auch so ein bisschen zugucken und hast viel, stellst die Geschäftsstelle, auch deine Kolleginnen und Kollegen vor besondere Herausforderungen. Macht das überhaupt Sinn?
Können die da jetzt arbeiten gerade?
Ja.
Okay.
In Arbeiten ist natürlich ein harter Sicherheitsring, aber die UEFA macht das aus meiner Sicht sehr professionell und auch wertschätzend. Mhm. Sie fragen uns auch. Aber viel, viel wichtiger ist, wir investieren ja auch in unser Stadion nachhaltig. Also wir haben jetzt eigentlich keine Dinge gemacht. Das war auch die Diskussion am Anfang offen gesagt mit der Stadt. Wir haben keine temporären Maßnahmen gemacht. Also die Stadt, als es um die Bewerbung für die Euro 24 ging, hat die Stadt natürlich gesagt, wir können euch nachhaltig nicht das Stadion umbauen, sondern wir arbeiten nur mit temporären Lösungen. Temporäre Lösungen sind, wie der Name schon sagt, allerdings wenig nachhaltig und erst recht nicht klimafreundlich und so weiter. Deswegen haben wir da versucht, das übereinander zu legen. Das waren sehr intensive Diskussionen, weil es schwer ist, das trennscharf zu separieren. Und nachher haben wir eine Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, okay, wir übernehmen alles, weil wir investieren in unser Wohnzimmer. Das kommt jetzt relativ geballt und ich sage auch ganz ehrlich, es war angesichts dieses Zeitraums von anderthalb Jahren auch eine besondere Herausforderung für die Kollegen. Aber es kommt uns nachhaltig zugute. Also wir investieren in unser Stadion und wir sind gerne der Enabler für die EM 2024, weil ja, also bei uns, wir reden jetzt über Mobilität, wir reden über Dinge, die beschwerlich sein werden. Aber ich persönlich habe eine unglaublich große Vorfreude auf jetzt morgen, auf Sonntag, das erste Spiel in Hamburg und die Themen, die wir damit generieren können. Ja, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Arbeit gehabt. Wir haben ein paar Investitionskosten, aber auch wir werden mittelfristig davon profitieren, auch wenn die Stadt davon profitiert. Und ich als Hamburger bin dann sehr, sehr stolz, dass wir hier Austragungsort der EM 2024 sein
dürfen. Und man muss ja dazu sagen, dass der HSV, anders als früher, das ist ihre Hauptverantwortung, wirtschaftliche Probleme in der Form, wie er sie früher hatte, nicht mehr hat. Ne? Man hat ja eine Zeit lang auf St. Pauli geschielt, weil die wirtschaftlich so viel stabiler waren als der HSV. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Dem HSV, wirtschaftlich ist der HSV fast schon wieder erstklassig, kann man das sagen?
Das kann man so sagen, wenn man die Benchmark der Clubs, die mit uns vergleichbar sind, sich ansieht. Wir haben eine sehr, sehr stabile Eigenkapitalquote. Wir werden jetzt dieses Jahr zum dritten Mal profitabel abschließen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Früher hat man über die Schuldenhöhe gesprochen, über das 10., 11. Verlustjahr in Folge. Aus dieser Spirale sind wir raus. Meine Vision ist auch, dass der Club auch alsbald sich mal schuldenfrei bezeichnen darf. Daran arbeiten wir. Da haben natürlich diese Investitionskosten von 27, 28 Millionen Euro. Das hat uns jetzt nochmal ein bisschen Tempo vom Gas genommen. Aber es ist halt in die nachhaltige Entwicklung. Und da bin ich ganz froh, dass wir inzwischen für ein höheres Maß an Seriosität und wirtschaftliche Vernunft stehen.
Gibt es denn eigentlich Ausschüttungen an die Anteilseigner?
Bringen Sie die nicht auf falsche Ideen.
Ne? Ja, kann ja sein, dass Sie sagen, so jetzt wollen wir aber mal ein bisschen, gut, Klaus-Michael Kühne braucht das nicht, aber die anderen, ich weiß nicht, nee, also das heißt, das Geld bleibt im Verein.
Ja, also die Frage hat sich ja 11 Jahre nie gestellt, weil wir 11 Jahre in Folge Verluste hatten, deswegen kam keiner auf solche Ideen. Dann haben wir das erste Jahr Gewinn gemacht, jetzt haben wir letztes Jahr mit 8 Millionen ein Rekordergebnis erzielt, dieses Jahr sind wir auch profitabel, vielleicht kommen bald mal die Ideen, wir haben es aber nicht vor. Ja, also unsere Anteilseigner, der Hauptanteilseigner, wenn man diese kaufmännische betriebswirtschaftliche Sprache übernehmen möchte, ist ja der HSV e.V., sind unsere Mitglieder. Ja. Und neben Herrn Kühne haben wir noch weitere Gesellschafter, wie auch unser Partner, die Hanse Merkur, und noch weitere Gesellschafter. Da kann ich sagen, da geht's eher um eine strategischere, zum Teil auch eine emotionalere Rendite. Da wurden noch keine wirtschaftlichen Ansprüche bei uns hinterlegt.
Ich glaube, wir müssen natürlich einmal auch sprechen über den HSV. Die Frage, die sich ja alle stellen, wie kann das sein, dass dieser Verein in einer so schönen Stadt, manche behaupten, es sei die schönste Stadt der Welt, mit dieser unglaublichen Zuschauerzahl, mit dieser Stimmung, mit diesem tollen Stadion, mit all den Menschen, die sich da für den HSV engagieren, wie kann es sein, dass der so lange schon in der zweiten Liga ist? Ich sage immer, was ich für eine Erklärung habe, und dann sagen Sie mir, ob das ansatzweise stimmen kann, aber ich bin da wirklich Laie und in Klammern HSV-Fan, so viel Transparenz muss dann sein. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt Spieler beim HSV wäre, dann fühlt sich das Stadion an eher wie Champions League. Die Zuschauer, mindestens erste Liga, wenn nicht noch mehr. Das Umfeld, das mediale Umfeld, das fühlt sich alles schon an wie erste Liga. Und dann könnte ich mir vielleicht vorstellen als Erklärung, dass so ein Spieler sich sagt, naja, warum muss ich jetzt eigentlich noch mehr machen? Wer weiß, ob ich in der ersten Liga mit meinen Fähigkeiten überhaupt noch dabei wäre. Und ich habe doch hier alles. Aber es ist auch eine quatschige Erklärung. Aber trotzdem, es ist nicht zu verstehen, warum ist der HSV so lange in der zweiten Liga? Mit den Möglichkeiten, mit all dem, was ich eben gerade beschrieben habe. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, Sie sind vom Fach. Die Fragen haben eine gewisse Qualität. Wenn wir die Antwort darauf hätten, hätten wir es natürlich schon abgestellt. Das, was Sie suggerieren, hören wir natürlich nicht zum ersten Mal. Wir haben professionelle Bedingungen. Hamburg, beste Stadt. Hamburg ist für uns auch ein Verkaufsargument für Neuverpflichtungen, klar. Die Personen fühlen sich wohl. Das jetzt zu ändern, halte ich jetzt auch für keine gute Strategie. Wir sehen uns erstklassig an, aber Schönheit der Stadt, erstklassige Strukturen, eine wirtschaftlich nachhaltige Strategie und auch immer mehr Aspekte wie politische, soziale Verantwortungsthemen. sind allerdings keine Garantie für Tore. Das haben wir im letzten Jahr sehr bitter gesehen, am letzten Spieltag in Sandhausen. Dieses Jahr haben wir dann unter unseren Erwartungen klar abgeschlossen, dem müssen wir uns auch stellen. Und jetzt sind wir halt mit Hochdruck dran. Während wir hier oben stehen, hat mich der Kollege Costa schon dreimal angerufen. Also wir machen unsere Hausaufgaben und versuchen dann halt wieder im nächsten Jahr anzugreifen. Ob es dann gelingt, versprechen kann ich Ihnen es nicht. Aber das ist ja das Überragende an diesem Sport, dass wir alle vielleicht auch eine Meinung haben oder eine Vorstellung, warum es jetzt in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Wenn wir jetzt in Sandhausen am letzten Spieltag, da gab es danach auch viele Erkläransätze, wenn Heidenheim nicht zwei Tore in der Nachspielzeit geschossen hätte, hätte es auch ganz viele Erkläransätze gegeben, warum es denn dieses Mal geklappt hat und warum alles anders war. Wir versuchen da einen kühlen Kopf zu bewahren. Meine Perspektive mit meinem Team insbesondere oder in der gesamten Geschäftsstelle ist, die Erstligatauglichkeit, den Beweis müssen wir noch erproben. Für uns wichtig ist das Thema seriöse Zukunftstauglichkeit und das haben wir zumindest mal erreicht.
Spielt irgendeine Rolle, dass der FC St. Pauli jetzt in der ersten Liga ist? Wird man das merken, was insbesondere Sponsoren, Aufmerksamkeit der Stadt, Zuwendung anbelegt? Also wir haben schon gesehen, dass jetzt ja dann der Bürgermeister, also mehr oder weniger erfreut, weil HSV-Fan den FC St. Pauli auch dann im Rathaus empfangen hat und die da tatsächlich gesungen haben, die Nummer eins der Stadt sind wir. Spielt das eine Rolle jetzt, dass man innerhalb der Stadt jetzt einen Konkurrenten hat, der zum ersten Mal in einer Liga über dem HSV spielt?
Ja, ich könnte jetzt so eine PK-Antwort geben und sagen, wir gucken auf uns, tun wir auch, aber nervt schon. Da ja. muss man schon sagen, die Bilder aus dem Rathaus und ich habe mir auch das eine oder andere, ehrlicherweise, das eine oder andere Zitat des Kollegen ins Büro gehangen. Mhm. Und das ist dann auch eine gewisse Motivation dann auch für die nächste Saison. Aber in aller Offenheit.
Des Kollegen ist dann das Kollegen Uke Göttlich oder
vielleicht ja.
Aber wir haben da jetzt so okay, ja.
Wir haben dazu auch schon gesprochen, ist ja alles gut. Aber die Thematik ist doch, das macht ja irgendwie den Charme aus und gewisse Frotzeleien. Aber wir gucken wirklich in dem Kontext auf uns und wir machen ein paar Sachen ganz gut. Wir wissen, wo wir besser werden können und nachhaltig wollen wir schauen, dass das idealerweise dann Derby in der ersten Liga wird. Das liegt dann in unseren Händen. Was dann St. Pauli macht, ist mir dann ehrlicherweise dann auch ziemlich egal. Wir haben genug Hausaufgaben für uns und wir sind in der Lage, dann auch wieder in die Region zu kommen, wo wir uns sehen. Es braucht sich keiner Sorgen machen. Wir sehen uns jetzt nicht als Zweitliga-Dino oder wollen uns da einnisten, weil die Zuschauer kommen oder sonst jemand. Wir sind mit dem sportlichen Abschneiden überhaupt nicht zufrieden, entspricht nicht unserem Ambitionsniveau und das treibt uns jeden Tag an. Wer dann die anderen 17 Mannschaften sind, die in der ersten Liga dann unterwegs sind, wenn wir dann hochgehen, ist mir dann egal.
Sehr gut. Letzte Frage an Sie beide. Das ist ja die Frage, die sich jetzt allen stellen. Wer wird denn Europameister? Oha, da ist irgendwie...
Ja, ich muss dazu gestehen, ich bin kein großer Fußballfan. Deswegen oute ich mich da gleich. Ich weiß es nicht.
Nee, wir wissen es, das ist das Gute, da kann ich Sie beruhigen, wir wissen es auch nicht.
Das ist gut.
Aber wenn Sie einen Wunsch frei hätten, ja, dann ist es Deutschland oder wie meine Jungs sagen würden, ich würde mir den HSV wünschen, und dann sage ich, die spielen gar nicht mit. Das verstehen die aber noch nicht. Oder gibt es irgendein anderes Land, wo Sie sagen, das finde ich faszinierend, da würde ich mich freuen, wenn die jetzt mal Europameister würden?
Ich habe keine Ahnung.
Der Experte, interessant, noch eine Frage vorab geschaltet. Mein Gefühl ist ja, dass Olaf Scholz sich sehr wünscht, dass Deutschland Europameister wird, weil das ein Grund wäre, dass die Stimmung im Land besser wäre, als sie jetzt ist. Und wir auch in der Vergangenheit gelernt haben, das kann auch Politikern durchaus helfen. Wir erinnern uns an 2006, wie wir vor der WM ja alle, oh, was soll das und alles ganz furchtbar und so. Und dann war das eines der schönsten Jahre, sowohl wettermäßig als auch stimmungsmäßig, am Ende aber auch vom fußballerischen Erfolg her. Nützt sowas? Also kann Sport auch tatsächlich die Stimmung in einem Land zumindest zum Teil drehen oder in einer Stadt?
100%. Also ich bin, unser Land ist jetzt nicht dafür bekannt, dass wir die Berufsoptimisten sind. aber wir haben ja 2006 gesehen, wie es uns alle anzündet. Und genau den Effekt erwarte ich auch jetzt, dass diese Mannschaft so ein Stück weit durchs Turnier schwebt, wie jetzt vielleicht auch die im Raum stehende Magnetschwebebahn für den letzten Kilometer im Volksparkstadion, als innovatives Modell. Und genauso innovativ wünsche ich mir dann unsere Mannschaft. Der Nationaltrainer hat ein paar mutige Entscheidungen getroffen. Ich hoffe, dass sie belohnt werden und dass wir dann in Hamburg dann einfach 5 Spiele sehen, wo jetzt am Sonntag Niederlande die dann idealerweise viel mit dem Fahrrad anreisen, mit unseren polnischen Freunden, dass da wirklich was angezündet wird. Ich freue mich auch auf die Eröffnung am morgigen Abend. Das macht gerade schon was mit uns. Und das eint uns dann auch, weil der letzte Sonntag steckt uns, glaube ich, allen noch ein bisschen in den Knochen. Und dass wir diese Aufbruchsstimmung, da bin ich ganz bei Herrn Scholz, dass wir die durch den Fußball hinbekommen, weil das ist am Ende des Tages unser größter gemeinsamer Nenner. Und da können wir dann drüber streiten, ob der Trainer die richtige Aufstellung gewählt hat, wann der HSV endlich aufsteigt und wer denn Europameister wird. Deswegen natürlich meine Hoffnung, mein Wunsch, aber auch meine Überzeugung, dass wir Europameister werden mit der deutschen Nationalmannschaft.
Das ist schön. Und man kann ja sagen, auch da kann Olaf Scholz auch wiederum was von Julian Nagelsmann lernen, glaube ich. Wenn Julian Nagelsmann das EM-Finale gegen wen auch immer mit 2-1 gewinnt, dann ist es völlig egal, wie er kommuniziert und ob er mal Nö sagt oder Nein oder gar nichts sagt. Es interessiert keinen. Und ich glaube, die Politik kann vom Fußball dann lernen, dass es am Ende dann immer, das ist ja auch das Schlimme und das Schöne zugleich, am Ende kommt es dann doch auf das Ergebnis an. Man kann versuchen, das Ergebnis schön zu reden, aber es wird dadurch nicht besser. Besser ist, wenn das Ergebnis gleich schön ist. Nächstes Jahr reden wir über die Magnetschwebebahn. Ich könnte jetzt die Frage stellen, was kommt früher, die Magnetschwebebahn oder der HSV in der ersten Liga? Die Antwort kann ich mir aber auch selber geben. Insofern verzichte ich darauf, danke Ihnen beiden und freue mich, dass Anke Hanak wieder übernimmt. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.